ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Es. Die ZIP-Themen von Donnerstag, 21. Februar. Sachsen-Sumpf, NSU und Verfassungsschutz. Amazon und du. Wir, Mali und die Bundeswehr. Im ersten Beitrag des heutigen ZIPs setzt sich das Coloradio aus Dresden damit auseinander, was sich die Obrigkeit behördlicherseits so vorgenommen hat, um den sogenannten Sachsensumpf aufzuklären.
Update Sachsensumpf, NSU und Verfassungsschutz. Zurzeit arbeiten im Sächsischen Landtag zwei Untersuchungsausschüsse zum Thema Verfassungsschutz. Der eine, also der jüngere, genannt der dritte Untersuchungsausschuss, soll zum nationalsozialistischen Untergrund NSU aufklären und wird am Freitag, am 22. Februar, das nächste Mal tagen, unter anderem mit der Fortsetzung der öffentlichen Vernehmung von Olaf Fahrenhold, Vizepräsident des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Der andere Ausschuss, genannt der zweite Untersuchungsausschuss, soll zum sogenannten Sachsensumpf aufklären und kam zuletzt am Mittwoch, am 20. Februar, zur fortgesetzten Zeugenvernehmung der früheren Referatsleiterin Organisierte Kriminalität, OK, Simone Skroch, zusammen. Außerdem hatte eine Expertenkommission zur Evaluierung des sächsischen Verfassungsschutzes von Innenminister Markus Ulbich am 1. August 2012 einberufen, ihren Bericht am Mittwoch, am 20. Februar, vorgestellt. Im Folgenden hören wir also ein kleines Update zu drei Teilbereichen des sächsischen Verfassungsschutzes. Zuerst von der Zeugenaussage von Simone Skroch beim Sachsensumpf-Untersuchungsausschuss am Mittwoch. Den ersten Teil ihrer Zeugenaussage machte Simone Skroch bereits am 9. Januar. Dazu sollte man als Hintergrundinformation wissen, dass Simone Skroch Leiterin des Referats Organisierte Kriminalität, OK, war, welches am 28. Mai 2006 geschlossen wurde. Das Referat OK ermittelte im Bereich organisierte Kriminalität unter anderem zu Autohandel, Schutzgelderpressung, Raub, Menschenhandel und Waffenhandel. Teilweise sollen auch Polizeibeamte und hohe Justizbeamte in kriminelle und mafiöse Strukturen verwickelt gewesen sein, teilweise mit Übergängen in Bereiche, die vom Verfassungsschutz als Rechtsextremismus und Ausländerextremismus bezeichnet werden. Aber der Verfassungsschutz hat eine andere Arbeitsweise als die Polizei. Der Verfassungsschutz kann zwar ermitteln, muss aber Straftaten nicht zur Anzeige bringen. Die Ermittlungsergebnisse des Verfassungsschutzes sind meist nicht einfach von Gerichten verwendbar. Da beim Verfassungsschutz der Informantenschutz wichtig ist und nach der Weitergabe von Hinweisen vom Verfassungsschutz an die Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaften keine Namen von Informanten mitgegeben werden dürfen und diese daher neu ermittelt werden müssen. Simone Skroch führte aus, dass es ihr trotzdem darum gegangen sei, dass Straftaten auch verfolgt werden, gerade um den Eindruck entgegenzuwirken, der Verfassungsschutz würde Straftaten deckeln. Die Abgabe der Ermittlungen an Strafverfolgungsbehörden wurde zunächst im Jahr 2006 nicht genehmigt. Stattdessen wurde das Referat Organisierte Kriminalität am 28. Mai 2006 geschlossen. Im Mai 2007 erfuhr die Öffentlichkeit, dass die Parlamentarische Kontrollkommission PKK über den weiteren Umgang der Daten aus dem Referat Organisierte Kriminalität des Verfassungsschutzes entscheiden müsse, nachdem der sächsische Datenschutzbeauftragte Andreas Schurich diese Datensammlung entdeckte. Dies hieß fortan Sachsensumpf. Der damalige Innenminister Albrecht Butterloh ordnete sofort an, alle Erkenntnisse aufzuarbeiten und den Strafverfolgungsbehörden abzugeben. Es wurden teilweise vorschnelle Ermittlungsverfahren gegen die Verdächtigen eingeleitet und die Presse informiert. Das Problem des Quellenschutzes blieb. Bald wurde der Sachsensumpf von offizieller Seite allerdings als bloß heiße Luft einer übereifrigen Ermittlerin runtergestuft, gegen die dann in mehreren Verfahren selbst ermittelt wurde, unter anderem wegen Verleumdung, Falschaussage, Verfolgung Unschuldiger und Verrat von Dienstgeheimnissen. Sie soll unter anderem die Ermittlungen auf zu wenige Quellen gestützt haben. Beim Untersuchungsausschuss am Mittwoch, am 20. Februar, sagte Simones Kroch aber, dass beim Landesamt für Verfassungsschutz bei ihrer letzten Akteneinsicht zur Vorbereitung ihres Termins am Mittwoch bestimmte Akten nicht auffindbar waren, unter anderem die Ordner, in denen sich die Übermittlungen des Referats OK an andere Verfassungsschutzämter und an ausländische Nachrichtendienste befanden. Bei den verbliebenen Akten wären umfangreiche Schwärzungen, insbesondere welche Informationen zu extremistischen Bestrebungen im Zusammenhang mit dem Referat OK beinhalten. Bereits am 9. Januar führte Simones Kroch aus, dass von der Werbungsvorlage Asterix, die auch im Verfahren gegen sie eine Rolle spielt, nur noch eine gefälschte Version vorhanden sei und dass Quellenberichte aus dem Zeitraum 2004 bis 2006 mit 7 verschiedenen Auskunftspersonen verschwunden seien, von denen aber noch Spesenabrechnungen vorhanden seien und mit denen die Anzahl der Quellen höher liegen würde, als dann später behauptet. Die meisten Quellen seien später abgeschaltet worden. Einige seien aber von anderen Referaten übernommen worden, unter anderem vom Referat Rechtsextremismus, der vom Verfassungsschutzvizepräsident Olaf Farnhold geleitet wird. Darunter sollen Führungspersönlichkeiten sein. Besonders eingegangen wurde im Sachsensumpf-Untersuchungsausschuss am 20. Februar auf den 3. Juli 2007, der Tag, an dem Simones Kroch vom damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Reinhard Boos fallen gelassen wurde, nachdem der Sachsensumpf 1,5 Monate in der Öffentlichkeit war. Am ersten Arbeitstag nach einem lang geplanten Urlaub fehlte der Schlüssel zum Panzerschrank. Dann sollte Simones Kroch unvorbereitet und immer kränker zu einer Zeugenvernehmung zur Staatsanwaltschaft. Nach ihrer Rückkehr beim Verfassungsschutzamt soll sie auf medizinische Hilfe angewiesen gewesen sein. 2 herbeigekommene Sanitäter wollten sie mit ins Krankenhaus nehmen, mussten aber mehr als eine Stunde warten, weil sie noch eine Befragung mit Drohungen und Geheimnisverratsanschuldigungen von Präsident Boos im Beisein von Vizepräsident Farnhold über sich ergehen lassen musste. Dabei soll sie Todesangst und einen Kreislaufzusammenbruch gehabt haben. Später hat sie deswegen Boos und Farnhold angezeigt. Ihre Aussage deckt sich dabei mit den Aussagen der beiden Sanitäter, welche teilweise im Ausschuss verlesen wurden. Auf einige Fragen, vor allem vom stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Patrick Schreiber, CDU, wollte Simones Kroch nicht antworten, da gegen sie noch Verfahren laufen, um sich nicht selbst zu belasten. Außerdem durfte sie auch vieles nicht in öffentlicher Sitzung sagen. SPD-Obmann Karl Nolle ließe sich nicht nehmen, den Verfassungsschutz als Institution zum Wegfinden von Akten und die CDU-Ausschussmitglieder als Blockflöten und schwarzen Block zu beschimpfen. Die Befragung der ehemaligen Referatsleiterin organisierte Kriminalität beim sächsischen Verfassungsschutz wird am 8. März im Untersuchungsausschuss in nicht öffentlicher bzw. geheimer Sitzung fortgesetzt. Sollten die Anschuldigungen der Aktenvernichtung und der Fälschung von Beweismitteln bei oder zum Zwecke von Ermittlungen gegen Verfassungsschutzmitarbeiter in der Sachsensumpf-Affäre stimmen, in die Verfassungsschutzvizepräsident Olaf Farnhold involviert wäre, wäre die Frage, wie dessen Aussagen gegenüber dem NSU-Untersuchungsausschuss zu bewerten wären, wo ja auch der Vorwurf der Aktenvernichtung im Raum steht. Dass die fortgesetzte öffentliche Zeugenaussage von Olaf Farnhold am Freitag, am 22. Februar, im sächsischen NSU-Untersuchungsausschuss substanzielles erbringen werden, ist ohnehin nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht, wenn lediglich die Aussagen vom 21. Januar fortgesetzt werden. Damals waren bald mehr Informationen durch die Abgeordneten, die sich durch die Presse informierten, zu erfahren, als vom Verfassungsschutzvizepräsidenten selbst, der sich entweder nicht detailliert erinnern konnte oder mit dem Fall nichts betraut war und der ausführte, dass das Landesamt für Verfassungsschutz nur Akten vernichtet hätte, die mit dem Fall NSU nichts zu tun hätten. Immerhin lebten die NSU-Mitglieder jahrelang in Zwickau, was ja in Sachsen ist. Am Mittwoch, am 20. Februar, hat außerdem eine Expertenkommission zur Evaluierung des sächsischen Verfassungsschutzes ihren Bericht vorgestellt. Der Expertenkommission gehört unter anderem Monika Harms, Generalbundesanwältin AD, an. In einer Pressemitteilung wurde der bereits begonnene Informationsaustausch zwischen Verfassungsschutzämtern und Polizei gelobt. Der Verfassungsschutz solle Fortbildung und den Anteil an Stellen des gehobenen Dienstes erhöhen.
Im zweiten Beitrag des heutigen Tipps geht es um Amazon und dich. Macht und Ohnmacht des Verbrauchers, der doch nur sparen wollte.
Die ARD-Dokumentation Ausgeliefert, Leiharbeiter bei Amazon hat vielen Menschen die Augen geöffnet. Für das Internetversandhaus ist die Reportage über ausländische Leiharbeiter, die in Deutschland wie Sklaven gehalten werden, ein PR-GAU. Der Shitstorm, der momentan in den sozialen Netzwerken über Amazon hinwegzieht, ist gewaltig. Amazon duckt sich weg und spielt auf Zeit. Der Konzern weiß, schon morgen wird wahrscheinlich bereits die nächste Sau durchs virtuelle Dorf getrieben. Es ist an der Zeit, dass der Verbraucher seinen Kompass neu justiert und sich endlich der Macht bewusst wird, die er nicht nur in den Händen, sondern vor allem in seiner Brieftasche hält. Amazon ist ein Musterbeispiel für einen multinationalen Konzern, der sich schon längst der sozialen Verantwortung entzogen hat. Der aktuelle Skandal ist dabei nur ein weiteres Teil in einem großen Puzzle. Amazon zahlt seinen Mitarbeitern rund 20% weniger als seine Mitbewerber. Die Mitarbeiter werden meist nur befristet eingestellt. Es herrscht eine Hire-and-Fire-Mentalität, Leistungsdruck und ständige Kontrollen gehören zum Alltag. Bereits vor mehr als einem Jahr geriet Amazon in die Schlagzeilen, als herauskam, dass man großflächig Erwerbslose ohne Lohn in Eingliederungsmaßnahmen für sich arbeiten ließ. Selbstverständlich wurden die Erwerbslosen nicht übernommen und Amazon ließ sich so einen ordentlichen Teil der Lohnkosten direkt aus den Kassen der Bundesagentur für Arbeit zahlen. Dies brachte damals für die Nachdenkseiten das Fass zum Überlaufen, so dass wir uns gezwungen sahen, unsere Geschäftsbeziehungen zu Amazon einzustellen. In Deutschland kontrolliert Amazon zwischen einem Fünftel und einem Viertel des Online-Versandhandels und erwirtschaftete im letzten Jahr einen Erlös in Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Diese Marktmacht nutzt Amazon, um Mitbewerber zu schädigen und Rendite auf Kosten der Anbieter und Verlage einzufahren. Über ein äußerst kreatives Firmenkonstrukt mit einem Pro-Forma-Firmensitz in Luxemburg schafft es Amazon zudem, nicht nur die Steuern auf die Gewinne auf nahezu 0% zu drücken, sondern unterläuft bei Produkten wie E-Books zudem die deutsche Umsatzsteuer. Statt 19% an den deutschen Fiskus führt Amazon lediglich 3% an den luxemburgischen Fiskus ab. Die Liste der Vergehen Amazons ließe sich mühelos verlängern. Amazon-Verteidiger greifen bei derlei Anschuldigung stets zur Erklärung, Amazon nutze doch nur Lücken aus, die die Politik geschaffen habe. Nicht Amazon, sondern die Politik trage die Verantwortung für derlei Missstände. Und überhaupt, Amazon mache doch nur, was alle anderen auch machen. In dieser Verteidigung zeigt sich bereits, wie tief das egoistische Weltbild, das Frank Schirmacher in seinem neuen Buch Ego kritisiert, in unsere Köpfe gedrungen ist. Sicher, man darf die Politik nicht aus der Verantwortung entlassen. Aber das befreit im Umkehrschluss nicht die Unternehmen aus der Verantwortung, die jede dieser Lücken ausnutzen. Es gibt schließlich kein ökonomisches oder moralisches Gesetz, das besagt, dass man jede Gesetzeslücke ausnutzen muss. Auch wenn man die Gesetze befolgt und günstig für sich selbst auslegt, kann man sehr wohl unmoralisch handeln. Der gesetzliche Rahmen ist schließlich nicht der einzige ethische Kompass, an dem wir uns orientieren. Und warum sollte dieses Prinzip für Unternehmen nicht gelten? Amazon ist eins dieser Unternehmen, die den Egoismus zum Grundprinzip erklärt haben und für die soziale Verantwortung nie ein Unternehmensziel war. In der Amazon-Welt zählt nur eine Zahl, die Rendite. Amazon ist dabei weder moralisch noch unmoralisch. Moral und Ethik sind keine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Amazon ist vielmehr amoralisch und überträgt dieses Prinzip auch auf seine Kunden. Der typische Amazon-Kunde ist demnach ein Homo economicus, ein Wesen, das rein nutzenmaximiert denkt und seine Kaufentscheidungen aus egoistischem Antrieb fällt. Weder der Buchhändler um die Ecke noch der Leiharbeiter aus Polen spielen in diesem Modell eine Rolle. Für den Verbraucher stellt sich an dieser Stelle nur eine Frage: Mache ich das Spiel mit, handle ich rein nutzenmaximiert und schiebe sämtliche Verantwortung auf den Staat ab, der die Leitplanken unternehmerischen Handelns setzt, oder lege ich an meine Geschäftspartner, auch multinationale Konzerne sind auf dieser Ebene Geschäftspartner, moralische Ansprüche an und setze dabei mit meinem Konsumverhalten eigene Maßstäbe. Von der Politik ist diesbezüglich leider nicht viel zu erwarten. Steckt sie doch selbst knietief im neoliberalen Ideologiesumpf. Wer will, dass die Unternehmen sich ändern, muss zuallererst sich selbst ändern und aufhören, sich so zu verhalten, als sei man ein Homo economicus, eine rein nutzenmaximiert orientierte egoistische Konsummaschine. Wer das Verhalten einiger Konzerne nicht länger tolerieren will, muss ihnen die rote Karte zeigen und sein Geld woanders ausgeben. Das ist die einzige Sprache, die das System Amazon versteht.
Diese Woche beschloss das Bundeskabinett, den internationalen Militäreinsatz mit 330 Bundeswehrsoldaten zu unterstützen. Damit soll nun nach Afghanistan in einem weiteren Staat der Terrorismus bekämpft werden. Die Zustimmung im Parlament ist nur noch reine Formsache. Bis auf die Linksfraktion gibt es bei allen Fraktionen einen breiten Rückhalt für den Einsatz. Radio Lore aus München fragte Peter Stutinski vom Bundesausschuss Friedensratschlage, welche Folgen dieser Einsatz wohl hat.
Also ich sage erstmal die offizielle Begründung für diesen Einsatz und der Auftrag, den die Bundeswehr dort erfüllt. Das sind zwei Mandate. Das eine ist ein Ausbildungsmandat, das heißt, es werden etwa 180 Soldaten bereitgestellt, um malische Soldaten in Bamako insbesondere auszubilden, damit die eben in die Waffentechnik, in die Logistik und in Kampftätigkeiten und was weiß ich alles eingeführt werden. Das Ausbildungsmandat, das so harmlos erscheint, dass eben hier Bundeswehrsoldaten dort malische Soldaten ausbilden und eben nicht mit Kämpfen in Berührung kommen. Dieses Ausbildungsmandat ist gar nicht so harmlos, wie es uns dargestellt wird. Denn auch in Bamako, auch dort, wo diese malischen Soldaten ausgebildet werden, können natürlich auch Kämpfe stattfinden. Wer sagt denn, dass nicht ein Angriff auf eine Kaserne, auf eine Ausbildungskaserne stattfinden kann? Und sofort sind Bundeswehrsoldaten mit im Kampfgeschehen. Oder das Zweite wird sein, dass, und das steht so auch im Mandat drin, dass vorübergehend anfangs die Sicherung dieser Ausbildungskräfte der Europäischen Union von französischen Soldaten übernommen wird. Es ist ja immer so, man schickt Soldaten hin und diese Soldaten müssen von anderen Soldaten geschützt werden. Und dass aber dieser Schutz nur am Anfang übernommen wird, was danach ist, darüber schweigt sich das Mandat aus. Das heißt, danach muss selbstverständlich die Bundeswehr selber diesen Schutz übernehmen. Das heißt, dieses Mandat trägt sozusagen die in sich die logische Folgerung, dass vielleicht in einem Jahr nicht 180 Soldaten, sondern vielleicht schon 300 oder 400 Soldaten dorthin geschickt werden müssen, damit die zusätzlichen Kontingente dann diese Ausbildungskräfte schützen. Und damit haben wir nicht nur eine Verteuerung, sondern auch einen Aufwuchs des deutschen Kontingents in Mali. Und es ist durchaus zu befürchten, dass wir in eine ähnliche Spirale hineingeraten, wie wir sie mit Afghanistan auch erlebt haben, wo ja sukzessive jedes Jahr sozusagen das Bundeswehrkontingent aufgestockt wurde. Das zweite Mandat bezieht sich auf die direkte Unterstützung der französischen und auch der afrikanischen Streitkräfte, die im Mali im Kampf sich befinden, indem deutsche Flugzeuge, Transportflugzeuge Soldaten nach Mali transportieren, auch innerhalb Malis transportieren, und zwar zu den Gefechtsstellen, und dass außerdem französische Flugzeuge, Kampfflugzeuge in der Luft betankt werden, weil dazu verfügt die Bundeswehr über geeignete Tankflugzeuge. Das sind die beiden Aufträge. Das zweite Mandat wird begrenzt auf 150 Soldaten und einige Transportmaschinen, die dort hingebracht werden. Das ist also sozusagen der Auftrag. Insgesamt geht es darum, und das steht in dem Mandat der Bundesregierung, insgesamt geht es darum, den islamistischen Terroristen sozusagen keinen sicheren Hafen zur Verfügung zu stellen, weil sich das doch alles in der weiteren Nachbarschaft Europas befindet und das könne man nicht zulassen.
Jetzt ist es ja so, dass im Bundestag dieser Einsatz sehr viel Zuspruch hat. Ist diese Begründung, die Sie auch genannt haben mit dem Terrorismus, ist sie jetzt so überzeugend oder warum gibt es da so wenig Kritik?
Es ist überhaupt nicht überzeugend, aber das heißt ja nicht, dass es im Bundestag mehr Kritik geben müsste. Der Bundestag hat seit 11 Jahren immer wieder Afghanistan-Einsätze beschlossen, obwohl alle Welt weiß, dass der Afghanistan-Einsatz zu nichts führt. Im Gegenteil, die Einsätze sind immer stärker geworden und auch die Konflikte, der Krieg in Afghanistan hat sich immer weiter ausgeweitet. Also hat zu keinem Ergebnis jetzt im Sinne des gewünschten Ergebnisses geführt, dass also dort Stabilität einkehrt, dass dort Frieden einkehrt, dass dort Menschenrechte geachtet werden, dass dort Frauenrechte geachtet werden und vieles andere mehr. All das ist ja nicht eingetreten. Man hat eigentlich die Erfahrung, aber trotzdem handelt man gegen diese Erfahrung und man handelt auch gegen die besseren Argumente. Wenn man sich Mali anschaut, um wieder auf den eigentlichen Gesprächsgegenstand zurückzukommen, wenn man sich also Mali anschaut, dann ist es doch vollkommen widersinnig zu glauben, mit 3000 französischen und 3000 afrikanischen Soldaten aus verschiedenen benachbarten Ländern von ECOWAS, dieser afrikanischen Vereinigung, könne man ein Land von der Größe, das also etwa dreimal so groß wie Frankreich ist, in irgendeiner Weise unter Kontrolle bringen. Zumal, wenn man die topografischen Gegebenheiten des Landes kennt, wo wir auch eine große Region haben, die sehr gebirgig ist, wo also es fast unmöglich erscheint, dass man irgendwelchen islamistischen Terrorbanden oder Gruppen oder bewaffneten Formationen irgendwie die überwältigen oder festsetzen könnte. Das scheint mir also vollkommen ausgeschlossen. Der Widerspruch in der veröffentlichten Meinung, der immer wieder festzustellen ist, lautet, dieser Einsatz wird langfristig nichts bringen, aber wir müssen ihn trotzdem machen aus Solidarität mit Frankreich, aus Bündnissolidarität und um überhaupt etwas zu tun. Das ist immer das, was man hört und man müsste eigentlich noch viel mehr tun, aber mehr kann man nicht, also macht man das, was jetzt gerade noch möglich erscheint. Und dieser Widerspruch, genau zu wissen, dass es zu keinem Ergebnis führen wird, dass man Mali eben nicht stabilisieren kann, nicht befrieden kann in diesem klassischen Sinn, auf der anderen Seite aber trotzdem dort militärisch reingeht, diesen Widerspruch vermag niemand aufzulösen.
Sie haben es ja gerade gesagt, dass keine Stabilisierung durch diesen Einsatz erreicht werden kann. Was glauben Sie, bedeutet dieser Einsatz jetzt für Mali oder für die Bevölkerung Mali oder für die ganze Region um Mali herum, also auch die Nachbarländer?
Also zunächst einmal würde ich sagen, ändert sich an den Grundlagen der Lebensbedingungen, der Lebensverhältnisse dort überhaupt nichts. Und das ist ja, und da fängt eigentlich schon das Hauptproblem an. Man kann, wenn man Terror, wenn man islamistischen Tendenzen überhaupt den Boden entziehen will, langfristig, dann muss man solche Länder nicht nur militärisch kontrollieren, was nicht möglich ist, meiner Meinung nach, aber man muss sie wirtschaftlich entwickeln, man muss sie sozial entwickeln, man muss dort überhaupt Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Und das geht nicht mit Militär, sondern dazu muss man andere Mittel einsetzen. Wenn man sich ansieht, dass auf der Geberkonferenz Ende Januar Mittel in Höhe von 450 Millionen Euro bereitgestellt werden für die militärische Aufrüstung Malis, dann sieht man, dass dieses Geld natürlich fehlen wird für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Und das wäre eigentlich das Notwendigste. Mali ist eins der ärmsten Länder dieser Welt, vergleichbar übrigens mit Afghanistan. Und Mali gehört innerhalb von Afrika in der Sahelzone zu den Ländern, die dort, also zusammen mit dem Tschad, zusammen mit Mauretanien, das zieht sich ja dann rüber bis nach Somalia, zu den Ländern, die selbst innerhalb Afrikas zu den ärmsten, elendesten Ländern dieser Region gehört, mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen, mit ganz großen sozialen Verwerfungen, mit bitterer Armut, mit Hunger und großer Kindersterblichkeit. Und da darf man doch nicht meinen, wenn man ein paar islamistische Banden, es gibt auch noch andere, es gibt Drogenbanden, durch Mali geht ja auch eine sozusagen der Drogentransport Richtung Europa, dass man meint, wenn man ein paar Islamisten bekämpft, dass man dort ein Land stabilisieren oder die Bevölkerung befrieden könnte. Das wird nicht passieren.
Heißt das jetzt eigentlich, dass die Rüstungsindustrie der große Profiteur ist?
Die Rüstungsindustrie profitiert von jedem Krieg. Und das Interessante an Mali ist ja, dass auch die Europäische Union, die diese Ausbildungsmission beschlossen hat, dass die gesagt hat, vordringlich ist, dass die malische Armee mit geeignetem Rüstungsmaterial, also Waffen und sonstige Militäreinrichtungen, Material versorgt wird. Und das ist natürlich für die Rüstungsindustrie hierzulande, weil wo soll sie herkommen? Sie kommt natürlich dann aus Europa. Für die Rüstungsindustrie eine willkommene neue Profitquelle, dass man hier eben dann die entsprechenden Geräte oder Waffen baut und dann dort verkaufen kann. Das gehört mit dazu. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Beitrag aus NTV von einem Martin Morcinek, der hat 9 Gründe für einen Einsatz in Mali benannt und da hat er als den vorletzten Grund angeführt, die Wirtschaftsinteressen, die wir haben. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass beim Libyen-Einsatz wo sich ja Deutschland im Sicherheitsrat enthalten hat und nicht direkt sozusagen an diesem NATO-Krieg teilgenommen hat, dass also Deutschland, die deutsche Rüstungsindustrie, untätig zusehen musste, wie die französischen Militärs ihre neuesten Waffensysteme im Einsatz erproben konnten. Und genau das, darum geht es auch. Es geht nicht nur darum, Waffen zu verkaufen, sondern es geht auch darum, die eigenen Waffen erproben zu können im Ernstfall. Denn das hebt dann sozusagen den Wert dieser Waffensysteme, die man entwickelt hat, auf dem weltweiten Rüstungsmarkt, wenn diese Waffen gefechtserprobt sind. Und ich denke, auch das spielt eine gewisse Rolle, wenngleich ich die jetzt nicht überbewerten würde, weil diese enge oder diese ganz enge Verbindung von Waffenlobby und der Politik bei uns jedenfalls nicht so stark ist wie in Frankreich, wo beispielsweise auch Rüstungsunternehmen halbstaatlich noch sind, oder wie in den USA, wo die Rüstung einen sehr viel größeren Teil am Bruttoinlandsprodukt ausmacht.
Wie sollte sich die Bundesregierung nun verhalten, damit Mali wirklich geholfen wird?
Also die Bundesregierung sollte sich jeder militärischen Einmischung dort verweigern. Eine richtige Strategie bestünde darin, dass man die Entwicklungshilfe überdenkt, dass man auch den Ländern, die über Ressourcen verfügen, und Mali hat Ressourcen, vom Erdgas und Öl bis hin zu Gold und anderen wichtigen Edelmetallen, dass Mali die Möglichkeit erhält, diese Ressourcen selbst in eigener Regie zu vermarkten und zu verkaufen. Das Problem ist ja heute, dass sehr häufig ausländische Konzerne dort die Ausbeutungsrechte, Schürfrechte und was weiß ich alles haben und dass das Geld, das damit verdient wird, ja außer Landes geschafft wird. Das heißt, das kommt ja überhaupt nicht an in dem Land selber und das müsste geändert werden. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man die eigene Wirtschaftspolitik ändert und dass man einem Partner wie Frankreich in seinen neokolonialistischen Strategien nicht noch hilft.
Das war's mit einer halben Stunde ZIP FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.